Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Die Bundeszentrale für politische Bildung ist eine deutsche Behörde, die das Demokratieverständnis in Deutschland fördern soll. Bereits seit den 50er und 60er Jahren soll sie die Bereitschaft zur politischen Mitarbeit stärken. Doch vor allem in der jüngsten Zeit hat sie sich deutlich nach links ausgerichtet. Das ist auch auf den Präsidenten der Bundeszentrale zurückzuführen, der Ende August nach 25 Jahren in den Ruhestand ging. Welchen Einfluss die Behörde mittlerweile hat und was ihre Ziele sind, darüber spreche ich jetzt mit Dr. Peter Höres, Historiker und Professor für neueste Geschichte an der Universität Würzburg. Schönen guten Tag.
Ja, hallo, guten Tag.
Herr Höres, gegründet wurde die Behörde 1952, damals noch unter dem Namen Bundeszentrale für Heimatdienst. Was war denn die Grundidee dahinter? Was sollte die Aufgabe sein?
Ja, also das geht schon zurück, diese Institution, auf eine Institution der Weimarer Republik. Und grundsätzlich sollte diese Institution, die Bundeszentrale für politische Bildung, wie sie später genannt wurde, eben politische staatsbürgerliche Bildung vermitteln.
Das heißt im Detail, also wie wurde das angegangen, wie wurde das gemacht? Damals gab es ja zum Beispiel noch kein Internet.
Genau, also das Hauptmedium waren natürlich Schriftenreihen. Dann wurde die Zeitschrift aus Politik und Zeitgeschichte, APUZ, gegründet als Beilage zu der Zeitschrift Das Parlament. Also im Wesentlichen waren das Druckschriften, mit denen man zu Beginn gearbeitet hat.
Die Bundeszentrale liegt im Verantwortungsbereich des Bundesinnenministeriums. War es nicht schon grundsätzlich eigentlich naiv zu glauben, eine der Regierung unterstellte Behörde könne neutral informieren und dokumentieren?
Also da ist immer ein Spannungsverhältnis, wie bei anderen Institutionen auch, ne? Aber die Idee war eben, dass an der Spitze der Bundeszentrale ein dreiköpfiges Gremium steht, das von den drei Parteien, die also im Wesentlichen im Bundestag waren, Union, SPD, FDP, jeweils ein Vertreter gestellt wurde, damit auf diesem Weg eine Ausgewogenheit garantiert wird. Und zusätzlich wurde dann ein Kuratorium gebildet aus den Parteien, Fraktionen des Bundestages und ein wissenschaftlicher Beirat, in dem ich jetzt ja auch 8 Jahre tätig war.
Wie wird die Bundeszentrale generell gefördert? Meines Wissens ja aus dem Bundeshaushalt. Hat sich da über die Jahre etwas geändert?
Ja, also es ist ein massiver Aufwuchs festzustellen. Der Etat liegt jetzt bei ungefähr 105 Millionen Euro. Das ist schon sehr viel. Die Bundeszentrale hat 500 Mitarbeiter und verteilt eben auch Aufträge und Gelder an weitere Stiftungen, wie etwa die Amadeo-Antonio-Stiftung und weitere Stiftungen, die doch zu einem Teil aus dem ganz linken Spektrum stammen.
Ja, wie bereits eben erwähnt, hat sich die BPB politisch sehr ins links-grüne Milieu bewegt. Wann begann diese Entwicklung? Ist das ein schleichender Prozess oder gab es da konkrete Ereignisse?
Also mit der Berufung von Thomas Krüger, einem ehemaligen Berliner Jugendsenator, zum Präsidenten wurde also die Dreierspitze abgeschafft und eine Einerspitze. Er hat noch nicht mal eine formale Stellvertreterin, nur eine de facto Stellvertreterin, die meist aus dem Unionsnamen Spektrum besetzt wurde, aber häufig eben durch sehr schwache Persönlichkeiten ausgefüllt wurde. Und Sie haben es eben ja schon erwähnt, also Thomas Krüger ist 25 Jahre im Amt gewesen, eine sehr, sehr lange Zeit. Und hat also die Bundeszentrale nach seinem Gusto gestaltet und gestalten können. Und es gab immer mal wieder Kritik, sowohl aus dem wissenschaftlichen Beirat heraus, als auch aus der Politik, als auch aus den Medien. Aber das ist nicht auf fruchtbaren Boden gefallen. So dass man heute sagen kann, ist die Bundeszentrale eben doch in weiten Teilen eine Organisation, die man dem linksgrünen Vorfeld zurechnen kann.
Wenn Sie sagen, Herr Krüger konnte da schalten und walten, wie er das wollte, können Sie uns Beispiele nennen? Also wo hat er in eine politische Richtung entschieden, wo Sie sagen, oh, das ist aber doch schon durchaus ganz klar in eine Richtung gehend?
Also das eine ist ja sozusagen, das möchte ich Herrn Krüger überhaupt nicht vorwerfen, ist das formal korrekte Vorgehen. Ja? Also muss sich natürlich an Recht und Gesetz halten. Das andere ist aber eben die inhaltliche Ausgestaltung. Und wenn man schaut, also was für Projekte und was für Kooperationspartner bemüht wurden, dann sieht man eben, ich habe eben ein Beispiel genannt bei den Stiftungen, mit denen zusammengearbeitet wird. Man kann sich die Publikationsreihe anschauen. Da werden also sehr viele linke bis linksradikale Autoren, Andreas Speit, etwa Ibrahim X. Kendi, Max Scholleck, Annika Brockschmidt, verlegt. Aber es fehlt an Gegenstücken. Ne? Also kein Thilo Sarrazin, keine Susanne Schröter, obwohl die Beirat war, kein Koopmans. Also es gibt keine migrationskritischen Stimmen, die verlegt werden, aber sehr wohl Identitätspolitiker, Rassismusforscher, die aus dem linken Bereich kommen. Und es gibt eben einen sehr starken Bias in den Internetauftritten. Paradigmatisch möchte ich mal das Portal Say My Name nennen, wo also bestimmte Formen der Identitätspolitik vertreten werden. Oder es wird eben mit YouTubern zusammengearbeitet, die aus dem linken Spektrum auch stammen.
Dann schauen wir doch mal ganz konkret auf die Themen Migration oder Extremismus. Wie ist die Bundeszentrale hier aufgestellt? In welche Richtung geht es da konkret?
Also jeder kann das ganz einfach überprüfen, indem er auf der Internetseite bpp.de mal schaut, was dort angeboten wird und dann im Shop schaut, wie viele Titel zu den unterschiedlichen Themen angeboten werden und von wem. Also Rechtsextremismus ist eben eindeutig überinterpretiert. Islamismus dagegen ist oft unkritisch behandelt, auch teilweise sogar mit Stimmen aus dem islamistischen Bereich selbst. Erst recht gilt das für den Linksextremismus. Wir haben da also eine deutliche Schieflage, die sowohl in den Schriftenreihen, in APUZ, dieser Zeitschrift, als auch bei den Internetangeboten zu beobachten ist. Es wird dann eben mit Faktencheckern wie dem YouTuber Rezo zusammengearbeitet, der jetzt sicherlich nicht für Objektivität auch steht.
Wie unterscheidet sich die Bundeszentrale da von den Landeszentralen für politische Bildung? Zum Beispiel in Bayern oder NRW, gibt es da auch eine inhaltliche Orientierung nach links?
Also das ist sehr unterschiedlich. Die Landeszentralen erstmal in ihrer Verfassung. Die NRW-Landeszentrale wurde wie eine Abteilung des Innenministeriums geführt. Die bayerische ist deutlich unabhängiger. Und vor allem sind diese Landeszentralen natürlich viel, viel kleiner. Also in der finanziellen Ausstattung und personellen Ausstattung. Und die Bundeszentrale ist schon der große Tanker. Die hat ja auch den eingeführten guten Namen. Das ist also vom Ausmaß doch was ganz anderes. Insgesamt kann man natürlich schon auch bei vielen Landeszentralen ähnliche Entwicklungen sehen. Aber die Bundeszentrale ist natürlich der Leuchtturm und der Orientierungsmarker. Und deswegen fällt das besonders ins Gewicht. Sie zählt auch von ihrem Prestige, das eben mal auf diesen Faktoren des Beutelsbacher Konsenses gründete. Was ist das? Der Beutelsbacher Konsens, 1976 verabschiedet, ist ein Konsens, der eben die politische Bildungsarbeit trifft und der eben sagt, dass Schüler und insbesondere junge Leute nicht überwältigt werden dürfen mit Inhalten oder Botschaften, dass das, was in der Gesellschaft eben kontrovers diskutiert wird, auch kontrovers abgebildet werden muss. Stichwort Migration. Und das sehe ich eben bei der BPB überhaupt nicht mehr.
Es geht ja beim Beutelsbacher Konsens auch um das Schülerinteresse als Leitlinie. Kontroversität, Sie haben es erwähnt, das Überwältigungsverbot. Das heißt, bei der BPB ist da heute keine Spur mehr von?
Also keine Spur wäre jetzt auch jetzt wieder überzogen. Es ist halt insgesamt bei den Angeboten immer diese Schlagseite zu sehen. Ne? Es gibt jetzt einen neuen Standort der BPB nach Bonn und Berlin in Gera, also in Ostdeutschland sehr stark identitätspolitisch ausgerichtet ist. Ne? Das heißt immer diese Kriterien, also Diskriminierungserfahrung, migrantische Perspektiven, Transgender und so weiter, stehen im Vordergrund und die Normalgesellschaft, also die arbeitende Bevölkerung, wird eher als die problematische Zielgruppe wahrgenommen, weil man die nicht erreiche. So hat sich der Präsident Krüger mal geäußert. Ne? Also die, die Geld verdienen, die quasi Common Sense orientiert sind, das sind eigentlich die, die man als zentrale Herausforderung ansieht.
Die Bundeszentrale, Sie haben es erwähnt, hat neben dem Präsidenten eben auch den 12-köpfigen wissenschaftlichen Beirat und ein Kuratorium. Wie werden diese Gremien besetzt? Welchen Einfluss haben sie?
Also das Kuratorium wird besetzt aus dem Bundestag, das bildet also den Bundestag ab, die Proportionalität der Fraktionen. Und der wissenschaftliche Beirat ist im Beirat, ne? Der wird vom Innenministerium berufen. Da gibt es dann auch manchmal Konjunkturen, je nach politischer Farbe des Innenministers. Aber das ist eben nur ein Beirat auch. Ne? Also dort kann debattiert werden, können Empfehlungen ausgesprochen werden. Aber auch der Beirat ist traditionell, also mit einem Übergewicht der linken Seite. und kann im Endeffekt auch nur Ratschläge geben, ne, und beraten. Also das ist kein Exekutivgremium. Ich habe halt dort sehr viel mitbekommen auch. Ich habe mich auch versucht einzubringen, aber stieß doch überwiegend auf taube Ohren, muss ich sagen, mit der Kritik, die ich da vorgebracht habe. Es gibt einen starken Chorgeist in der Bundeszentrale für politische Bildung. Sie ist nicht kritikfähig, denn die Kritik, die man geäußert hat, dies häufig auf Empörung. Ja. Zwei Personalversammlungen wurden einberufen, als ich Kritik geäußert habe, weil man sich dann angegriffen fühlte. Also da ist wirklich Luft nach oben noch. Ne?
Seit Mai 2025 ist das Innenministerium nun in den Händen der CSU. Hat Alexander Dobrindt erkennen lassen, dass er an der einseitigen Ausrichtung da etwas ändern will und diesen Linksdrift womöglich stoppen kann?
Bisher nicht. Aber tatsächlich ist das Entscheidende jetzt die Personalie-Präsidentschaft. Ne? Und auch in der Union war das natürlich aufgefallen, dass sozusagen die Bundeszentrale sich immer weiter von der Überparteilichkeit entfernt und von dem Beutelsbacher Konsens. Die Hände waren gebunden. Jetzt ist natürlich die Chance für eine Korrektur da und die muss und sollte der Innenminister jetzt ergreifen. Ich meine, man muss jetzt mal abwarten und nicht sozusagen mit Kritik schon kommen, bevor überhaupt eine Entscheidung gefallen ist. Ich bin etwas skeptisch, weil die Meldung kam, dass beim Chef des Verfassungsschutzes auf den SPD-Mann Seelen zurückgegriffen wurde. Also man muss aber jetzt mal abwarten. Das wäre schon sehr zu wünschen, dieser Institution, die ich an sich schon auch für sinnvoll halte, als Plattform auch für eben politische Bildung und vor allem auch für einen überparteilichen und kontroversen Austausch auch. Deswegen wäre es sehr zu wünschen, dass hier eine Kurskorrektur vorgenommen wird.
Besteht also die Aussicht auf eine neutralere, überparteilichere Ausrichtung oder zumindest auf kritische Töne bei dem ein oder anderen Thema mit einem Wechsel in der Spitze?
Es wäre wirklich sehr zu wünschen. Also das Problem ist ein bisschen, dass ich jetzt in der Bundeszentrale eigentlich kaum mehr Leute, Mitarbeiter angetroffen habe, die in irgendeiner Weise dem liberalen oder liberal-konservativen Spektrum zuzurechnen sind. Ja, ganz überwiegend ist das eben eine rot-grüne Grundhaltung. Und das ist natürlich schwierig, so einen Tanker auch zu verändern. Aber klar, ich meine, die Spitze entscheidet, die Präsidentschaft und die Option ist da.
Also abschließend, Herr Höres, welche Reformen für die Bundeszentrale für politische Bildung wünschen Sie sich ganz konkret für die Zukunft?
Also ich würde mir wirklich eine Rückbesinnung auf diesen Beutelsbacher Konsens, auf das Pluralismusgebot, das Kontroversitätsgebot wünschen. Ich möchte auch nicht, dass die Bundeszentrale jetzt nur anders eingefärbt wird, sondern dass sie wirklich wieder ein Ort für den kontroversen Austausch und eine ganz breite Information wird. Das wäre dieser an sich wichtigen und guten Institution jetzt wirklich sehr zu wünschen. Und diese Chance sollte und muss jetzt der Innenminister ergreifen.
Sagt Dr. Peter Höres, Historiker und Professor für neueste Geschichte an der Universität Würzburg. Und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Einschätzung.
Ja, ich bedanke mich auch.